D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Hier ist eine Stunde Film am Dienstagabend. Ich bin Tom Westerholt bei Wahnsinnswetter, oder? In ganz Deutschland scheint die Sonne. Ich bin mir sicher, wenn es mittlerweile nicht so spät wäre, dann würde sie immer noch scheinen überall. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt jede Sendung eine Stunde Film beginne mit irgendeinem Witz darüber, die wievielte Sendung das jetzt eigentlich ist. Es ist die dritte heute. Aller guten Dinge sind drei. Das hört sich aber so an, als würde es keine vierte mehr geben. Und deshalb höre ich jetzt und an dieser Stelle damit auf. Stattdessen alle Mann bitte husch husch ab in Frack und Smoking. Wir haben hohen Besuch heute in eine Stunde Film. Hollywood-Star Liam Neeson und die deutsche The Voice himself Ben Becker sind Teil unserer kleinen kuscheligen Filmabendshow. Zwei ganz große in einer Sendung sozusagen. Ihr hört ausführliche Interviews mit beiden. Deren neuen Filme starten nämlich diese Woche bei uns im Kino. Nonstop mit Liam Neeson und die Romanverfilmung Die Bücherdiebin mit Ben Becker. Außerdem gucken wir uns mal an, wie es Serienheldin Veronica Mars aus dem Fernseher eigentlich auf die Leinwand geschafft hat. Per Crowdfunding nämlich. Da wird mich eure Meinung interessieren. Das haben wir ja auch im deutschen Kino durchaus schon mal gehabt. Beispielsweise zuletzt mit Stromberg, dem Kinofilm. Auch da musste Crowdfunding helfen. Das sind diese Plattformen, die werdet ihr kennen, wo man dann als ja, potenzieller Zuschauer später spenden kann. Und wenn genug Geld zusammenkommt, dann kann so ein Film umgesetzt werden. Für welchen Film oder welches Fernsehprojekt würdet ihr tatsächlich Geld ausgeben selber, um es mitzufinanzieren? Könnt ihr gerne posten bei Facebook oder eine Mail schreiben bei uns über die Homepage. Dann gibt's die Film-News natürlich noch wie jede Woche, also Vorhang auf und gute Unterhaltung.
D-Radio Wissen.
Das ist ein Wörterbuch. Manche Wörter haben wir schon gelernt. Schreib so viele auf, wie du willst. Alles deins.
Danke, Papa.
Das ist ein Ausschnitt aus dem neuen Kinofilm Die Bücherdiebin, die Bestsellerverfilmung des Romans von Markus Susak, in dem die kleine Liesel von ihrer Mutter bei Pflegeeltern abgegeben und da zurückgelassen wird. Es ist nämlich Ende der 30er Jahre in Deutschland und die Nazis machen bereits gnadenlos Jagd auf Juden oder auch auf Kommunisten. Liesels Mutter ist eine Kommunistin, also taucht Liesel bei den Hubermanns unter. Bei Hans Hubermann, gespielt von Jeffrey Rush im Film, der so ein herzensguter und ganz liebevoller Kerl ist, und bei dessen Frau, gespielt von Emily Watson, die eine ziemliche Kratzbürste ist. Und weil Liesel mit ihren etwa 10 Jahren noch gar nicht lesen kann, malt ihr der alte Hans so ein Wörterbuch an die Kellerwände von A bis Z in großen Feldern. So ein Wörterbuch, in das Liesel jetzt selbst ihre neu gelernten Worte eintragen kann, die sie lernt. Weil ihr aber bald der Lesestoff ausgeht und Bücher kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs tatsächlich Mangelware sind, steigt sie sogar beim Bürgermeister durchs Fenster ein, der ein echt strammer Nazi ist, steigt da ein, weil der eine riesige Bibliothek besitzt.
Du hast Nerven, den Bürgermeister zu bestehlen?
Nicht so laut. Ich stehle nicht.
Ich borge mir nur was.
Naja, egal was du dir borgst, ich wäre gern eingeweiht.
Es ist nicht so, wie du denkst.
Und was ist es dann?
Ich leih mir Bücher.
Glück.
Mehr nicht.
Glück für Liesel, dass das nur der Nachbarsjunge aus dem Ort war, der sie da erwischt hat und mit dem sie tatsächlich auch befreundet ist. Die ganze Situation wird für alle Beteiligten allerdings brenzliger, als Liesels Pflegeeltern noch einen weiteren Flüchtling aufnehmen, nämlich Max.
Verstecken Sie sich vor Hitler?
Ja.
Sind Sie ein Kommunist?
Ich bin Jude.
Hat er Ihre Mutter abgeholt?
Vermutlich.
Keine Sorge. Ich habe auch oft geweint, als ich hierher gekommen bin.
Das ist ja kein Geheimnis, was Leuten damals passiert ist, die Juden bei sich zu Hause versteckt haben zu der Zeit. Und die Verantwortung, Max absolut geheim zu halten, liegt jetzt eben nicht nur bei den Erwachsenen, bei Hans und Rosa, seiner Frau, sondern eben auch bei Liesel. Wer das Buch gelesen hat, der weiß natürlich, wo das alles endet. Ich werde das hier natürlich ebenso natürlich nicht vorwegnehmen. Wichtig ist zu wissen, dass es eine wirklich schöne Romanverfilmung geworden ist. Nicht so kitschig, wie ich ursprünglich befürchtet hatte. Sehr atmosphärisch, sehr toll gespielt. Einfach eine wirklich gute Mischung aus diesem fast schon Märchen einerseits, vor allerdings einem wahren und auch hier im Film immer wieder sehr bedrückenden Hintergrund der Nazi-Zeit und später auch bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Die Bücherdiebin heißt der Film, genau wie der Roman, der die Vorlage war, habe ich eben schon ein bisschen drüber erzählt. Auch, dass Ben Becker im Film eine wichtige Rolle spielt. Er ist der Erzähler, dessen Stimme wir immer aus dem Off hören. Ich habe ihn in Berlin im Hotel getroffen. Wir haben zu zweit sehr sehr, sehr kuschelig um einen kleinen Glasbeistelltisch gesessen. War ein bisschen eng, die beiden Mikrofone passten irgendwie gerade noch so drauf und daneben noch ein Kännchen Tee. Das hatte fast so ein bisschen was wie aus so einem 20er-Jahre-Film. Er sogar dazu noch im passenden Anzug, ich eher unpassend in Jeans und Sweatshirt, aber egal. Dass Ben Becker eine einzigartige, wahnsinnig markante Stimme hat, ist ja kein Geheimnis. Das weiß er auch selbst. Ob er die aber auch bewusst einsetzt, wenn er sich mit einem unterhält?
Nee, also jetzt in so einem Moment nicht. Wenn ich im Studio sitze und so, dann ja. Wobei man auch aufpassen muss, dass man das nicht überbewertet. Weil wenn man da anfängt, also selbstverliebt mitzuspielen, dann kann das auch in die Hose gehen. Ja, das, da muss man halt aufpassen. Aber wenn ich jetzt so mit dir rede, dann da achte ich da nicht drauf. Ne?
Gut, ich war ein blödes Beispiel. Ich ändere die Frage.
Ja?
Wenn ich eine Frau wäre und du dich mit mir unterhalten würdest, würdest du auf die Wirkung deiner Sprache achten?
Nein. Nein. Ich glaube, das würde das Ziel verfehlen. Weil die würde sagen, der hat eine Meise. Der achtet ja nur auf sich und hat für mich überhaupt nichts übrig. Und das fände ich doof.
Aber die Verführungskraft der Stimme ist schon unbestritten, finde ich, oder? Also du kannst doch mit Stimme unheimlich mehr sagen.
Ich setze das auch schon ein, wenn ich, also, aber man muss halt wissen, wo, wann und nicht zu viel. Ja, also zum Beispiel, in der Bibel hat man mir immer Pathos vorgeworfen. Ich habe gesagt, es ist nun mal nicht die Mickey Maus. Ja, also ich kann so, diese Sätze, fällt jetzt keiner ein, kann ich ja nicht so tun, als ob wäre das nichts, als ob würde ich gerade mal einen Liter Milch im Supermarkt bestellen. Das funktioniert nicht. Da ist schon ein Unterschied. Und da macht es, wenn man, deswegen habe ich mir das ja auch ausgesucht, weil da so viel Pathos möglich ist. Und da kann man die Leute dann auch mal so ein bisschen einlullen. Man muss halt nur aufpassen, dass man das so macht, dass sie nicht sagen, ja, der lullt uns ja nur ein. Also dahingehend sozusagen meine Bemühungen jedenfalls.
Ich stelle mir gerade das Hohelied der Liebe als eine Passage in der Mickey Maus vor. Ich glaube, es würde tatsächlich nicht gut funktionieren.
Nicht wirklich, nee.
Man sagt über Stimme oft, du hast am Anfang das schon so ein bisschen verneint. Ja. Trotzdem will ich die Frage nochmal stellen, weil es so ein, nennen wir es ruhig, Mythos ist, dass viele Leute sagen, die Stimme ist so ein Produkt des Lebenswandels. Man spricht von so einer verrauchten oder versoffenen
ja,
Stimme.
Ja, das kann ich nicht mehr hören, ob ich morgens mit Whisky gurgeln würde. Das ist mir zu blöd. Also das ist einfach, da begebe ich mich auf ein Niveau, wo ich sage, na, erstmal ist es nicht so und zweitens finde ich es auch, es ist eigentlich eine Unverschämtheit und einfach nur eine Frechheit. Und das ist, es ist Schwachsinn. Also es ist natürlich so, dass wenn man so und so viel raucht und sowas, das legt sich natürlich irgendwo ab. Aber ich hatte nie eine Fistelstimme. Also das war nie gegeben. Ich hatte immer, also ich habe früher ausgesehen wie ein kleines Mädchen, habe mir als Gisela ausgegeben. Wenn ich den Mund aufgemacht habe, haben die sich erschrocken, haben gesagt, Gisela, du hast aber eine tiefe Stimme. So, ja, der böse Wolf. Und also insofern ist das kein Geheimrezept, sage ich jetzt mal. Das würde ich auch keinem empfehlen.
Für die, die es gerade nicht sehen können, weil es ja Radio ist, du trinkst Kamillentee. Also ich kann es tatsächlich bestätigen.
Ja.
Ben Becker gurgelt nicht mit Whisky, während Nein. er sich mit mir unterhält. Aber der Wolf im Gisela-Pelz, das ja. war das schon damals irgendwie dein schauspielerischer Wille, in andere, auch andersgeschlechtliche Rollen zu schlüpfen?
Ja, ich würde sagen, da zeigte sich schon mal das Talent, ja. Weil ich war natürlich auch ein sehr verspielter Junge und habe wirklich ausgesehen wie ein kleines Mädchen. Und wenn die zu mir so und so oft gesagt haben, du siehst ja aus wie ein kleines Mädchen, habe ich ja irgendwann gesagt, ja, das bin ich auch, ich heiße Gisela. Fertig, da war das Thema vom Tisch. So, why not?
Wie lange konntest du diese Gisela-Nummer durchziehen?
Ach, da weiß ich nicht, das war so eine Phase von mir, da war ich irgendwie 6 oder sowas. Ja, so.
Mittlerweile sind wir ein paar Jahre weiter. Du hast
Wenn man
etwas
12, 13 wird, hat man keinen Bock mehr, sich als Gisela auszugeben. Also ich jedenfalls nicht. Manche Leute ja sehr wohl und das finde ich auch in Ordnung.
12, 13 kam nach 6, noch ein paar Jahre weiter sitzen wir hier und du hast tatsächlich etwas gemeinsam mit einer ganzen bezeichnenden Generation von Schauspielern, wie zum Beispiel Keanu Reeves oder Brad Pitt oder Kiefer Sutherland oder Charlie Sheen, sind die mir gerade einfallen.
Was kann das sein, frage ich mich jetzt.
Die wurden alle ja. oder werden jetzt in absehbarer Zeit 50.
Ja.
Macht das irgendwas mit dir, was du unangenehm findest, diese Zahl?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also das ist schon, dass man sich also plötzlich irgendwie aufhört und sich versucht klarzumachen, dass man keine 20 mehr ist. Und automatisch wird man irgendwie ruhiger, gesetzter, Man denkt über das Leben nach, man denkt darüber nach, was hat man bis jetzt gemacht, wie geht's weiter, was bleibt mir noch. Sind es 20, sind es 30 Jahre, 35. Wenn ich dann zurückdenke, wie schnell die letzten 30 Jahre vorbeigingen, so, dann versucht man sich schon irgendwie vielleicht noch, man denkt jedenfalls darüber nach, ob man sich mal nochmal neu positionieren soll oder so. Also ich denke, das ist glaube ich auch wirklich die innere Uhr, die tickt. Also das kommt glaube ich ganz automatisch. Man spricht ja auch in so Frauenfachblättern von Midlife-Crisis. Also, und das kommt, glaube ich, so ganz automatisch, dass man da nochmal anfängt zu reflektieren und zu sagen, weil ich denke, das ist dann in 10 Jahren ist es, glaube ich, zu spät, um nochmal, ich weiß es nicht, aber momentan ist es vielleicht so, dass man doch über sich nachdenkt und sagt, wo will ich noch hin, was will ich noch machen.
Was sind denn so Dinge, die du, sagen wir mal, ganz bewusst heute anders machst als vor 10 Jahren noch? Oder vor 20?
Ja, was soll ich dazu sagen? Also erstmal finde ich, das ist eine sehr private Frage. Zum anderen ist es so, dass ich sage, also eine gewisse Vergeistigung findet schon statt. Und das ist halt auch irgendwie, man wird irgendwie ruhiger. Also man denkt mehr über sich nach und ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr an beiden Enden brenne. So, oder das auch gar nicht mehr will oder auch gar nicht mehr kann. Wollen doch schon manchmal, ja. Aber das geht halt nicht mehr so.
Ben Becker, Schauspiellegende hier in Deutschland, kann man glaube ich schon so sagen, wird 50 dieses Jahr. Haben wir eben schon drüber gesprochen, das ehemalige Enfant Terrible der deutschen Schauspielszene ist durchaus ruhiger geworden, meinte er schon. Jetzt ist die Frage nur privat oder durchaus auch im Hinblick auf die Auswahl seiner Rollen und Jobs?
Ja, würde ich schon sagen, ja. Also das hat sich aber auch dahingehend entwickelt. Also das vor 20 Jahren war das alles für mich ein riesiger Abenteuerspielplatz. Ich glaube, dass ich mittlerweile schon irgendwie so einen Weg für mich gefunden habe. Ja, und dass ich auch also so ein bisschen raus bin aus dem Enfant Terrible-Alter, sage ich jetzt mal. Ja. Also das wird mir natürlich immer bleiben, das soll auch. Ja. Und meine Art und Weise, mich auseinanderzusetzen oder so, wird für manche Leute vielleicht immer provokant bleiben oder ich werde auch immer weiter nachfragen und mir vielleicht weiter auch unangenehme Themen aussuchen oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich vor 10 Jahren gesagt hätte, ich will jetzt Paul Celan lesen, ja, oder Josef Brodsky oder was, wo ich mich gerade so merke, dass ich mich da in so eine Ecke bewege, die mir aber auch ganz gut gefällt.
Wie geht es dir in dem Zusammenhang damit, wenn heute junge Schauspieler vielleicht, die Anfang 20 sind, zu dir aufschauen als jemand, der du heute bist, mit dem Standing, das du hast, mit dem, was du in deiner Karriere hingelegt hast, so wie du früher selbst zu irgendwelchen Größen aufgeschaut hast?
Ja, ich meine, wenn sie sich was abgucken wollen, dann sollen sie sich irgendwie die guten Sachen sich für sich rausziehen oder das, was sie brauchen können. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. Ja, also solange das kein vollkommen verklärtes Bild ist oder so, sondern sie sich wirklich die Sachen raussuchen und sagen, da kann ich was lernen oder kann ich was für mich benutzen, ist das ja vollkommen in Ordnung. Dann finde ich das gut.
Wo ist heute dein...
Also wenn ich das geschafft habe, dass Leute sozusagen meinen, etwas von mir lernen zu können oder bestimmte Sachen an mir bewundern, dann freut mich das natürlich auch. Ja. Bei mir ist das ja immer auch so ein bisschen, was ich so durchhöre, dass ich mir angeblich immer irgendwie einigermaßen treu geblieben bin und irgendwie mein Ding durchgezogen habe. Und was auch bestimmt nicht immer ganz einfach war oder ist, aber... doch auch recht konsequent und das möchte ich nicht missen. Also das ist jetzt etwas, ich mag das Wort Stolz nicht so, aber so ein bisschen bin ich es da schon.
Hast du dich über die Jahre, was das angeht, weiß ich nicht, disziplinieren lassen oder dich selbst diszipliniert auf eine gewisse Art und Weise?
Nö, ich war auf eine Art und Weise immer sehr diszipliniert. Mhm. Also ich kann auch äußerst oder konnte oder kann auch äußerst undiszipliniert sein. Das ist ja nur eine Frage von Timing. Also wann kann man undiszipliniert sein oder wann will ich das? Und wann will ich diszipliniert sein? Also mit totaler Anarchie kriegt man keinen Abend auf die Bühne. Ja, einen vielleicht, toi, 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 der wird so ausgeflippt, dass man sagt, das war ja Wahnsinn. Aber ich glaube, eine gewisse Kontinuität ist mit der totalen Anarchie und so nicht herzustellen.
Bist du ein vollständiger Selbstentscheider oder bist du auch ein Umratfrager?
Eigentlich frage ich, habe ich immer viel um Rat gefragt. Und mittlerweile, das ist halt, hat halt auch was zu tun mit, um nochmal auf die Frage mit den 50 oder so. Also der, den ich am meisten um Rat gefragt habe, den gibt es jetzt nicht mehr. Also, es kommt drauf an. Trotzdem gibt es immer noch Leute, wo ich mich erkundige oder so bei bestimmten Sachen. Aber letztlich muss man dann irgendwann, glaube ich, schon weitgehend für sich selber entscheiden. Da führt kein Weg dran vorbei.
Dann hast du jetzt 3 Wünsche frei, die ich wahrscheinlich nicht erfüllen kann, aber für die Zukunft. Welche 3 Wünsche sind das?
Ein Schloss in Irland, und Schafe, ein Kamin und meine Ruhe haben. Lesen. So. Und sonst ein bisschen Blödsinn drumherum. Wie wäre es mit einem Bentley?
Ich guck, was ich machen kann.
Ich bedanke mich dafür.
Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Ben. Vielen Dank.
Eine Ehre, gerne.
Schon wieder Schluss mit Schweiger? Am Sonntag lief gerade mal erst der 2. Tatort im 1. mit Till Schweiger als ruppigem Chefermittler. Diesmal selbst auf der Abschussliste der bösen Jungs. Jetzt gibt es schon erste Gerüchte, es könne bald schon wieder mit der Tatort-Karriere vorbei sein. Das Magazin Der Spiegel hatte sich in diese Richtung vorgewagt. Darauf folgte ein Twitter-Posting des Tatort-Regisseurs mit den Worten: Oha, der Spiegel ist uns auf der Spur. Natürlich kann es sich um reine Ironie handeln. Doch so ganz spurlos dürfte der Quoteneinbruch am erfolgsverwöhnten Til Schweiger nicht vorbeigehen. Hatten seinen ersten Tatort noch über 12 Millionen Zuschauer gesehen, waren es beim zweiten nur noch gut 10 Millionen. Sollte diese Quote weiter abnehmen, kann es wirklich sein, dass Til Schweigers Tatortkarriere kürzer wird als ursprünglich mal geplant und der Superstar die Brocken hinschmeißt. Bisher sind für das kommende Jahr allerdings noch die Drehs 2 weiterer Folgen angesetzt. Neue X-Men-Figur im Alleingang. Nach X-Men Origins Wolverine soll nun auch die düstere Figur Deadpool einen Einzelauftritt bekommen. Darsteller des düsteren Charakters soll wieder Ryan Reynolds werden, der die Figur schon im Wolverine-Film gespielt hatte. Über den Inhalt der Geschichte ist noch nicht viel bekannt, nur dass ein Regie-Neuling die Inszenierung des Action-Spektakels übernehmen soll. Tim Miller, bisher bekannt als Könner in Sachen Spezialeffekte. Zeitgleich zum neuen Vorhaben betonte Produzentin Lauren Schuler allerdings, man wolle neue X-Men-Filme in Zukunft ganz überlegt herausbringen, um die Fans am Ende nicht mit zu vielen X-Men-Filmen zur selben Zeit zu langweilen. Erst einmal freue man sich daher auf das Erscheinen von X-Men Zukunft ist Vergangenheit am 22. Mai. Danach wolle man sich dann langsam an das auf 50 Millionen Dollar geplante Projekt Deadpool begeben. Das geht in die Hose. Ed Helms, der als dröge Spaßbremse und Zahnarzt Hugh in den Hangover-Filmen berühmt wurde, wird zum Spezialagenten. Der Film, in dem der Komödienexperte zur Rettung der Welt ansetzt, heißt daher auch passenderweise Epic Fail. Also großer Reinfall. Helms spielt darin nicht nur die Hauptrolle, auch die Story ist von ihm und er wird den Film auch produzieren. Es geht darin um eine Truppe von Elite-Soldaten, die allerdings alle eine unterschiedliche, ganz besonders große Macke haben. Diese gleichen sie allerdings durch exzessive Waffenbenutzung und andere zweifelhafte Talente wieder aus. Und wenn es dann zur ultimativen Bedrohung Amerikas kommt, wird die sonderbarste Sondereinheit der USA auf Bösewicht Walross losgelassen. Und wo Ed Helms gerade schon einmal so richtig drin ist im bekloppten Spielen, gibt es noch eine weitere lustige Nachricht. In der Neuauflage der Kultkomödie Die nackte Kanone wird er die Hauptrolle spielen und damit den verstorbenen Kultkomiker Leslie Nielsen ersetzen. Von wegen Nebenrolle, Star Wars Fans aufgepasst. Trotz des verordneten Maulkorbs über Inhalte zur Episode 7 sickern erste Details durch. So soll Carrie Fisher ausgeplaudert haben, dass sie für angeblich 6 Monate nach England gehe, um dort am neuen Star-Wars-Film zu arbeiten. Fisher hatte in den Originalfilmen der 70er Jahre die damalige Prinzessin Leia gespielt und sollte im jetzt folgenden 7. Teil ursprünglich nur eine kleine Nebenrolle haben. Bei einem 6-monatigen Dreh allerdings kaum vorstellbar. Von Seiten der Produktionsfirma heißt es allerdings zu sämtlichen Spekulationen weiterhin eisern: kein Kommentar.
Wir kommen zu einer neuen Filmvorstellung, ein Film, der auch diese Woche Donnerstag bei uns in den Kinos startet, und das ist ein Film, der ja einer Hollywood-Legende, oder es ist ein Genre, besser gesagt, das einer Hollywood-Legende so eine Art zweite, späte Karriere ermöglicht hat. Es geht um Liam Neeson, der ja jahrelang bekannt war für viele Charakterrollen, bis er vor einigen Jahren dann angefangen hat, plötzlich in Action-Thrillern aufzutreten, zum Beispiel in den beiden Teilen von 96 Hours Taken zum Beispiel, und jetzt auch wieder in einem Film, der wunderbar in diese Reihe passt. Wieder ein Thriller, und der heißt Nonstop. Liam Neeson spielt da Bill Marks, so einen dieser nach dem 11. September eingeführten amerikanischen Air Marshals, also so eine bewaffnete Spezialkraft an Bord eines Passagierflugzeugs. Jemand, der halt eingreift, wenn tatsächlich jemand versuchen sollte, das Flugzeug in seine Gewalt zu bringen. Meistens ist das ein ganz ruhiger Job für Bill Marks, der ist auch schon ziemlich genervt davon. Dafür scheint es auch einen Grund zu geben. Welchen erfahren wir aber vorerst nicht, warum dieser ehemalige Spezialeinheitspolizist nun da über den Wolken rumreisen muss mit nervenden Passagieren. Allerdings sehen wir, wie Bill Marks Handy plötzlich piept und er eine Kurznachricht erhält. Darin steht, sollten nicht innerhalb von 20 Minuten 150 Millionen Dollar auf ein bestimmtes Konto überwiesen werden, würde jemand an Bord der Maschine sterben. Marks, der ja für seine Hitzigkeit bekannt ist, macht sich sofort auf die Suche, das Personal an Bord, glaubt aber erstmal an einen bösen Streich, bis tatsächlich der erste Passagier stirbt.
Marshall, könnte uns vielleicht jemand sagen, was hier los ist?
Ich brauche Ihre Hilfe.
Hey, Sie haben die Menschen verängstigt. Wir haben ein Recht zu erfahren, warum Sie uns durchsucht haben. Warum das Flugzeug fast abgestürzt wäre. Hey, Marshall, wir beide werden uns jetzt unterhalten. Sie lassen mich nicht einfach stehen.
Gehen Sie ins Cockpit, Doktor.
Möglichst bald muss was getan werden. Die Situation an Bord ist schon relativ außer Kontrolle. Es wird also Kontakt zum Bodenpersonal aufgenommen, und es stellt sich raus, das Konto, auf das das Geld überwiesen werden soll, läuft auf Bill Marks Namen. Jetzt hat der Air Marshal also quasi 2 Probleme an Bord. Einen wahnsinnigen Erpresser und Killer, der ihm immer einen Schritt irgendwie voraus zu sein scheint, und eine Besatzung, die glaubt, dass Marks hinter all dem steckt. Das ist von der Geschichte her hier und da manchmal so ein bisschen vielleicht an den Haaren herbeigezogen, wirkt manchmal ein bisschen konstruiert. Das stört die Spannung im Film tatsächlich allerdings nicht im geringsten. Viel wesentlicher ist nämlich, dass der Thriller tatsächlich seinem Namen alle Ehren macht. Denn es wurden so viele theoretische Schlupflöcher für Fragen und Antworten gelassen, dass man wirklich die gesamte Zeit bis zur Auflösung mitfiebert. Dazu kommen geschickt eingesetzte Randcharaktere wie eine geheimnisvolle, rothaarige Frau, gespielt von Julianne Moore. Jeder verdächtig und gleichzeitig aber auch irgendwie nicht.
Die Toiletten wurden 10 Minuten vor dem Tod des Captains geschlossen. 5 Minuten davor ging eine Frau hinein. Sie ist 70 Jahre alt. Sie hat gesagt, sie war nach ihr drauf. Und sie leidet nicht an Alzheimer, falls Ihnen das in den Sinn kommt.
Ist die Frage, ob ich noch jemanden gesehen habe, oder halten Sie mich für eine Mörderin?
Wie gesagt, jeder verdächtigt, aber jeder auch irgendwie dann doch wieder nicht. Ein Film, der von vorne bis hinten sehr, sehr spannend ist. Wer gerne sich mal so einen Action-Thriller anguckt, kann da wirklich wahnsinnig gut reingehen. Liam Neeson spielt die Hauptrolle im Action-Thriller Nonstop, der am Donnerstag bei uns im Kino startet. Und ich habe Liam Neeson treffen können, schon zum wiederholten Male. Jetzt immer ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, einer, der auch immer wirklich interessante Sachen zu erzählen hat. Und ganz witzig war, dass wir uns in Berlin getroffen haben, und zwar genau in dem Hotel, wo er vor wenigen Jahren, 2010 nämlich, bereits schon mal einen Film gedreht hat, oder zumindest Teile eines Films. Der ist in Berlin entstanden und wurde zum Teil auch im Adlon gedreht. Das war der Film Unknown Identity. Da hat Diane Krüger an seiner Seite gespielt, und genau da haben wir uns getroffen, und ja, er macht überhaupt keinen Hehl draus, dass er ein großer Berlin-Fan ist.
We were looking forward to it.
Yeah.
And I love this city. I made 2 movies here. I made a film but a year after the Berlin Wall came down in Potsdam. And it's remarkable to see the change from then till 4 years ago and now, present day, 2014. There's a youth, there's a vibrancy, energy to the city. I really, really like it. And one of the great film festivals, the Berlin Film Festival, in the world, which I've had the privilege of coming to a couple of times.
I counted as the fifth interview already that we have, and the fifth time, or at least the fourth time, it's that type of action thriller. My explanation is just that simple, because it works.
I guess it works. I had a particular success with the first Tekken film and the second one, but the first one was so...
Unexpected?
It was very unexpected for me, and Fox Studios took the film in America and just really sold it to advertise it in sporting stadiums and sporting events, and it became very successful. And so as a result of that, Hollywood started seeing me in a different light, shall we say, and they started offering actually quite a few action scripts where the hero would be 30 years of age, and the producers would say, no, don't worry about that. We'll change that to mid-50s, you know. And sometimes it works, other times it doesn't. But the couple of collaborations we've done with Jamina, it's really worked.
So mid-50s is the new 30s?
Well, I'm actually 61, so... but yeah, it's the new 40. It's the new 41, I think. You know, there's the guys I seem to play, they're not clean-cut classic heroes, you know. They're troubled individuals with a murky, troubled past, and audiences relate to that because all our lives are murky, you know. We're not all clean-cut heroes, and anyway, clean-cut heroes are boring, let's face it, you know.
Yeah. Definitely. That's why I like that opening scene so much, where you stand at the gate looking at all those people. We don't know at that time, we don't know who you are and what you do, but you look at people and we have the feeling of suspiciously, of there are suspects for whatever, and that direction of feeling. Yeah.
We all do it, as Jamina said, and especially since September 11th, 2001, you know. We're all very, very aware at airports. We don't really talk about it, but we have a little censorship system inside ourselves. We're always checking. We just do it automatically now, you know.
Selbst Liam Neeson, der zugegeben hat, dass er am Flughafen durchaus auch mal einen Blick riskiert. Darum geht's im Film ja, dass jeder irgendwo verdächtig ist, aber auch nicht. Und dass man von Äußerlichkeiten her tatsächlich überhaupt nicht darauf schließen kann, ob jemand möglicherweise irgendwas im Schilde führt oder nicht. Das ist die ganze Verwirrung, mit der dieser Film arbeitet, dass offensichtlich Verdächtige eben doch nicht verdächtig sind und die, die man vielleicht anfangs gar nicht im Blick hatte, am Ende viel mehr mit der ganzen Sache zu tun haben. Wirklich spannender Typ, immer wieder sehr, sehr schön, ihn zu treffen, Liam Neeson, der ja britischer und amerikanischer Staatsbürger ist. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch an eine Fernsehserie, die vor einigen Jahren mal gelaufen ist, Veronica Mars. So zwischen 2004 und 2007, Kristen Bell in der Hauptrolle, die diese Veronica Mars gespielt hat, ein junges Mädel, damals deren Vater Privatdetektiv war und die in einem fiktiven amerikanischen Ort gelebt hat, in dem das Prinzip war, es gibt nur ganz Reiche und die Armen, die für die Reichen arbeiten, also praktisch überhaupt keine Mittelschicht. Und Veronica Mars, deren Vater Privatdetektiv war, ist dann mehr oder weniger per Zufall immer mal wieder in so Fälle reingeschlittert, die sie gelöst hat, so als, wie soll ich sagen, Aushilfsprivatdetektivin oder Privatdetektivanfängerin und die immer dadurch bestochen hat, dass sie mit ihrem schlauen Köpfchen am Ende dann die Fälle auflösen konnte. Das Ganze hat sich über 3 Staffeln gehalten, danach war dann Schluss und dann ist ewig überlegt worden, macht man nochmal eine 4. Staffel irgendwann, aber es hat sich dann erübrigt, ist nicht gemacht worden. Jetzt haben wir 2014, also wirklich einige Jahre nach Ende dieser 3. Staffel und mit einem Mal sehen wir Veronica Mars kommt ins Kino. Kino. Relativ überrascht, gebe ich ganz ehrlich zu. 9 Jahre sind vergangen jetzt im Kinofilm. Veronica Mars ist aus diesem merkwürdigen Ort, in dem sie gelebt hat, raus und hat eine erfolgreiche Anwaltskarriere in New York gestartet, hat sich von ihrem Freund von damals auch getrennt, mit dem sie damals zusammen war, und steht auf eigenen Beinen. Allerdings wird sie dann doch relativ schnell mit ihrer Vergangenheit konfrontiert.
Sie haben eine Zulassung als Privatdetektivin zu Ihrem 18. Geburtstag erhalten? Was sagt das über eine Person aus?
Zwangsgestört. Obsessive Persönlichkeit. Aber so bin ich nicht mehr.
Ja, so will sie nicht mehr sein, aber wie gesagt, sie wird schneller auf das zurückgeworfen, was sie früher mal war, als sie Privatdetektiv sagen kann. Denn in dem Ort damals, in Neptune, wo sie aufgewachsen ist, da hat es einen Todesfall gegeben. Eine Popsängerin ist ums Leben gekommen und ausgerechnet natürlich der Freund, mit dem sie damals zusammen war, war als letztes mit dieser Popsängerin aus. Die beiden waren essen, danach war sie tot und er ist jetzt sozusagen der Hauptverdächtige und Veronica Mars findet sich mit einem Mal in ihrer vertrauten Umgebung wieder und soll diesen Mord verlösen. Soweit so gut, allein bleibt die Frage, was soll das? Und das hat sich offenbar nicht nur der geneigte Fan gedacht, der hier letzten Endes einfach nur eine auf Spielfilmlänge ausgedehnte weitere Fernsehepisode bekommt, sondern das hat sich auch der Filmverleih gedacht, Warner, der nämlich nicht den ganzen Film mitfinanziert hat, sondern gesagt hat, okay, wenn ihr den Film drehen wollt, müsst ihr gucken, wie ihr an Kohle kommt. Und das ging tatsächlich über Crowdfunding. Das kennt ihr, da geben Leute dann Geld in irgendeinem Portal, Kickstarter beispielsweise oder Startnext sind zwei so bekannte. Und dann versucht man Geld zusammenzubekommen, in diesem Fall halt für einen Film. Über 5 Millionen Dollar haben Fans der Serie tatsächlich gespendet, sodass diese eine Spielfilmfolge, nenne ich das jetzt mal, tatsächlich gedreht werden konnte. Und ich hatte euch gefragt, wie seht ihr das? Selber Geld investieren als Konsumenten in einen Film, würdet ihr es machen? Marco hat mir geschrieben, ich glaube, es hackt. Ich soll nicht nur 8 oder 10 Euro Eintritt für einen Film zahlen, sondern jetzt auch noch den Film per Crowdfunding mitfinanzieren. Und dafür kriege ich dann ein popeliges Autogramm der Darsteller als Goodie oder was. Im Leben nicht. Die Filmindustrie soll aufhören rumzuheulen. Sie hätten kein Geld. Also Marco irgendwie würde es auf gar keinen Fall machen. Miriam als eine Vertreterin der Gegenseite hat gesagt, ich würde es machen, wenn es die einzige Möglichkeit wäre, ein Filmprojekt zu unterstützen, das ansonsten anders gar nicht ins Kino käme. Ich denke dann nicht nur an Stromberg, stimmt, da ist es auch gemacht worden, sondern auch an Bea Müllers Film Alles, was wir wollen, den ihr letzte Woche vorgestellt habt. Also wie gesagt, man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Wenn ihr noch weitere Meinungen dazu loswerden wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Facebook, Twitter oder wo auch immer wir wollt. Ich bin die ganze Stunde lang Tom Westerholt gewesen bei Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Ich sag bis dahin fürs Erste Tschüssken.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.